Ich glaube schon, dass Mode auch immer Identität bedeutet, weil das, was wir kleiden, mögen wir ja im besten Fall. Am Ende des Tages sollte man halt das tragen, was einen glücklich macht. Ich habe das auf jeden Fall, dass es Tage gibt, wo ich finde, dass ich irgendwie so besser bei mir bin. Und dann fühlt man sich ja auch automatisch schöner. Und dann gibt es Tage, wo ich mir denke, ja super, eher nicht so geil. Aber ja, Mode oder Make-up kann einem natürlich helfen, dass man sich fast jeden Tag richtig toll fühlt.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast liebt die Mode. Klamotten haben für ihn keine Geschlechter, sagt er. Aufgewachsen im Ruhrgebiet, lebt er heute in Berlin, engagiert sich queer-feministisch und antirassistisch. Er ist Moderator, er ist Podcaster und er ist Sänger und für mich einer der bestangezogensten Menschen im deutschen Fernsehen. Ich freue mich sehr auf Tarik Tesfu.
Hi.
Schön, dass du da bist, mein
Lieber. Danke dir, danke für die lieben Worte. Das hört man aber gerne.
Ja, ey, aber sowas von, wirklich. Also, weil es ist, man sieht dich, egal wo, und auch bei Social Media, und man denkt sich so, geil. Es ist einfach, ich weiß es nicht, es ist, ich meine, es ist natürlich auch immer subjektiv, ne? Mode ist, ne, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ich feiere das sehr, weil es irgendwie so sehr classy ist und immer sehr schick und halt eben gender neutral. Love it.
Das freut mich sehr. Ich habe letztens auch wieder ein Foto hochgeladen und war tatsächlich in dem Moment auch so, naja, das sieht schon wirklich toll aus.
Geil. Denkst du das oft oder hast du manchmal auch so Momente, dass du irgendwie im Bad stehst vorm Spiegel morgens und denkst, ah nee, heute ist es nur so eine 8 von 10. Hast du das auch manchmal?
Ich habe das auf jeden Fall, dass es Tage gibt, wo ich finde, dass ich irgendwie so besser bei mir bin und dann fühlt man sich ja auch automatisch schöner. Und dann gibt es Tage, wo ich mir denke, ja super, eher nicht so geil. Aber ich habe das schon stark, dass ich, wenn ich jetzt so Bilder von mir poste, dann muss ich die natürlich schon, also dann finde ich die schon richtig, richtig toll, weil sonst würde ich sie gar nicht erst posten. Mhm. Und natürlich inszeniert man sich dann da auch. Und ich denke mir auch manchmal so, ich mag auch tatsächlich die Bilder, wo ich am wenigsten so ausschaue, wie ich privat ausschauen würde. Mhm. Weil man ja auch Make-up hat und dann irgendwie einen tollen Blitz. Mit Blitz sieht man immer besser aus im besten Fall, aber ja, Mode oder Make-up kann einem natürlich helfen, dass man sich fast jeden Tag richtig toll fühlt.
Ja, lass uns da gleich noch mehr drüber reden, was Mode und Make-up irgendwie für dich bedeutet und wie du so, ja, zu dem geworden bist, der du heute bist. Aber lass uns erstmal einsteigen, wie immer in diesem Podcast, mit der Frage Fenster oder Gang. Wo sitzt du lieber?
Witzig, dass du mich das fragst. Ich hätte, glaube ich, vor kurzem noch gesagt Fenster. Mhm. Aber mir ist jetzt vor 4 Tagen oder so, hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt eher mehr der Gangtyp bin. Warum auch immer.
Du hast es einfach gespürt, hat sich einfach so angefühlt und du kannst gar nicht sagen, warum, oder?
Ich glaube, der Grund ist ein bisschen räudig, weil ich sitze am liebsten natürlich alleine irgendwo. Mhm. Und wenn man sich den Gangplatz reserviert, mhm, habe ich das Gefühl, nee, das ergibt gar keinen Sinn, weil dann würde ja am Fenster wieder jemand sitzen wollen. Ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass wenn ich am Gang sitzen würde, die Leute dann eher nicht den Fensterplatz haben wollen. Mhm. Ergibt das Sinn, Benny? Ich weiß es nicht. Habe ich mich schon wieder
überhaupt
verloren?
Überhaupt gar nicht. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn. Ja. Aber weißt du was? Mein Lifehack, mein Lifehack ist tatsächlich, ich versuche möglichst früh einen Zug zu buchen. Ja. Also wenn wir jetzt von Zug reden, weil im Flugzeug funktioniert es leider nicht, dann sind nämlich die ersten Klasse-Tickets nicht so teuer.
Das stimmt.
Und da gibt es Einsitzreihen.
Die lieben
wir. Das sind die Besten.
Das sind tatsächlich die Besten. Weil da hast du ja beides. Da
hast
du Gang und Fenster.
Du hast das Beste aus allen Welten.
Das stimmt allerdings. Aber weißt du, soll ich dir mal was richtig Räudiges erzählen? Ja. Ich bin so ein richtig schlimmer Mensch geworden. Und ich fahre auch in letzter Zeit, also bei der Arbeit eher, aber privat auch, aufgrund der Tatsache, dass ja die Preise günstiger geworden sind, fahre ich jetzt auch eigentlich immer erst, also ich fahre tatsächlich nur noch erste Klasse. Es ist so, wie es ist. Und mittlerweile bin ich so ein schlimmer Mensch geworden, der sich halt denkt, jetzt sind ja schon mittlerweile Kinder in der ersten Klasse, weil Familien ja jetzt auch in der ersten sind. Und dann sitze ich da so richtig räudig, wie so eine ganz schlimme Tante und bin genervt davon, dass in der ersten Klasse jetzt auch Kinder sind. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Benni, es gibt einen Familienbereich.
Ja, und aber ich glaube, es ist
mit auch egal. Spielzeug.
Wirklich?
Gibt's die kriegen Spielzeug?
Ach, so Malbücher und so, aber
ja, auch. Ja, und so einen kleinen Zug, Schlüsselanhänger, was weiß ich denn nicht was. Krieg ich nicht?
Ich wollte gerade sagen.
Ich krieg ein Plätzchen in der ersten Klasse. Ja. Aber immerhin.
Und ich auch denke, brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, es ist auch egal, ob erste oder zweite Klasse. Was mich vor allem nervt, ist, wenn Leute, also ich buche immer Ruheabteil, weil ich die Zeit nutze, um zu arbeiten. Und wenn dann da einfach im Ruheabteil, im Vierer, ein Junggesellenabschied nach Berlin fährt. Horror.
Das stimmt.
Da kann ich ausrasten. Dann ist es mir egal, ob erste Klasse, zweite Klasse oder mehr gibt's ja nicht.
Leider. Das ist ja mein Problem. Ich hätte gerne noch eine
Premium-Economy oder
zum Beispiel.
Okay. Mein Lieber, du bist ja in Recklinghausen groß geworden, ne?
Das bin ich wohl.
Und
ist auch Premium-Economy.
Schöne Beschreibung für eine Stadt im Ruhrgebiet. Aber sag mal, weil wir gerade schon über Mode und so gesprochen haben, hast du dich damals schon als Kind oder als Teenager da schon so extravagant angezogen oder kam das irgendwie erst so mit den Umzügen in die großen Städte?
Ich muss tatsächlich sagen, ich war schon damals eine Mode-Ikone. Und es gibt auch Beweise. Du lachst, aber es gibt Beweise. Es ist nämlich so gewesen, dass ich der festen Überzeugung bin. Also nee, ich weiß es auch, weil es ist tatsächlich passiert. Kannst du dich an die Zeit erinnern, als die Adidas-Sneakers, die Superstar.
Mit den, die mit der Kappe vorne
genau,
und den drei Streifen.
Die jetzt auch wieder in sind.
Waren.
So, ja gut, aber man sieht sie noch viel.
Ja,
und die hat auf jeden Fall ein Revival.
Ja, ja.
Kann man auch drüber streiten. Aber auf jeden Fall, als die durch das Run-DMC-Video, das Musikvideo, zum allerersten Mal von Stars getragen wurden. Und damals waren die relativ neu. Ich habe dieses Video gesehen und habe mir dann diese Schuhe gekauft. Bin, glaube ich, bis nach Bochum oder Essen oder Dortmund, weil Recklinghausen gab es die halt nicht. Noch nicht damals. Und dann wurde ich bei mir an der Schule ausgelacht. Ausgelacht, was das für Schuhe seien. So, ein Jahr später.
Hatten sie alle.
Ganz Recklinghausen, ganz Ruhrgebiet, ganz Deutschland hatte auf einmal diesen Schuh an. Und da muss ich sagen, ich hatte schon damals so Momente. Ich hatte auch mal so einen geilen Jeansmantel von H&M Divided. Und den fanden alle schrecklich. Und dann kam dieser Puschel von Levi's, dieser gelbe... Das gelbe Kuscheltier.
Ja.
Und dann wurden diese dunklen Jeans, blaue Hosen, wo so ein bisschen glänzend sind, wieder in. Der Mantel war 2 Jahre vorher genau aus diesem Material.
Guck mal, ja, ein Trendsetter.
Ich sag's, wie es ist.
Aber ist das immer noch so bis heute tatsächlich so, dass du manchmal denkst, so, das habe ich auch tatsächlich vor 2 Jahren getragen? Also gibt's auch heute jetzt noch modische Eskapaden, wo du denkst, ach scheiße, jetzt tragen auf einmal alle Hetero-Cis-Männer Hüfthosen.
Ja, also bei High-Waist-Hosen habe ich tatsächlich schon das Gefühl, ich habe mir die halt schon vor 3-4 Jahren geholt, weil es die einfach in der sogenannten Damenabteilung, was auch immer das heißen soll, schon gab. Das heißt, da würde ich schon sagen, aber in der Regel muss ich mittlerweile sagen, so richtige Fashion-Trends kommen bei mir erst immer ein bisschen später an. Ich bin mittlerweile wirklich die alte Tante geworden, die nicht nur in der ersten Klasse sitzt und sich beschwert, was hier die Kinder sollen. Ich bin auch die alte Tante geworden, die auf einmal dann ankommt mit so, es gibt Crocs mit Plateaus und die gibt's schon seit 2 Jahren, glaube ich. Ich habe mir dieses Jahr zum allerersten Mal Crocs mit Plateau geholt und bin total stolz auf mich gewesen und war so, Tarek, du hast es drauf. Um dann zu checken, die sind schon seit 2-3 Jahren.
Ja, ich würde gerade, aber in Berlin, muss man nochmal dazu sagen.
In Berlin.
Köln sieht man sie immer noch gar nicht.
Wirklich?
Also selten.
Ist das so?
Ich kenne eine Handvoll Leute, wenn überhaupt maximal.
Ah ja, okay. Guck, dann wäre ich ja hier wieder. Hier wäre ich wieder Trendsetter.
Trendsetter.
In Berlin sind ja gerade diese kleinen holländischen Schüchen. Die kommen ja jetzt.
Crocs?
Ja.
Die vorne mit der Spitze?
Ja.
Sorry, aber wie willst du denn damit durch den Alltag laufen?
Naja, also ich habe jetzt jemanden getroffen, wo auch meinte, dass die ein bisschen eher unbequem sind. Aber dann gibt's die so mit so Lederimitat. Das heißt, die sind jetzt nicht aus diesem festen Holz, aber halt diese Form.
Ja.
Und natürlich nicht so ganz intensiv, aber halt daran angelegt. Und das sind die neuen Crocs in Berlin.
Ja, die gab's aber auch schon mal in den 70ern. Die sind, glaube ich, diese Lederkuppe ist quasi mit so Nieten festgetackert.
Ja, genau. Ja. Philippa Carter gerade welche auch für Schweinegeld. Gibt's auch bei Amazon für günstiger. Kann man machen, wie man will. Am Fuß sieht's eher alles gleich ausgefühlt. aber auf den Zug springe ich jetzt nicht drauf an. Es sei denn, die kommen bald mit Plateau, weil ohne Plateau ziehe ich gefühlt nicht mehr so richtig was an.
Weil du dich dann größer fühlst? Besser, wohler
fühlst? Weil ich tatsächlich schöner finde. Okay. Ich finde, Plateaus machen, also es
strengt ein bisschen,
tun einfach jedem Menschen in meinen Augen gut. Mhm. Und deswegen, ich liebe Plateaus und ich mag natürlich auch so ein bisschen diesen Moment, dass ich ein bisschen größer bin. Ich hatte das mal, dass ich in der Wohnung einen Spiegel an die Wand gemacht habe und mich am nächsten Tag gewundert habe, warum ich den so hochgehangen habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich meine Doc Martens Plateauschuhe beim Spiegel dran hämmern anhatte, um dann zu checken, dass dieser Spiegel einfach zu hoch ist. Aber ich fand das so witzig, dass ich das einfach dann so hängen gelassen habe, weil ich es einfach geil fand.
Geil. Aber es ist tatsächlich auch so, also ich bin so im Alltag tatsächlich eher so Hoodie- und Jeans-Typ.
Ja.
Also irgendwie Hauptsache bequem, liegt aber irgendwie auch am Job und Frühdienst und all so ein Scheiß. Aber so für Events und Shows Plateau und High-Waist, weil ich wirke, es sieht bei mir wirklich einfach aus, als hätte ich 7 Meter lange Beine.
Die hast du ja auch tatsächlich.
Aber die wirken dann auch länger. Und deswegen ist High-Waist und Plateau für mich tatsächlich auch irgendwie etwas, womit ich mich wirklich auch oft sehr gut fühle. Also einfach wohlfühle.
Ja.
Aber ist für dich Klamotte oder Mode mehr als Klamotte am Körper, sondern auch ein Stück weit irgendwie deine Identität oder deine Persönlichkeit, die du irgendwie nach außen trägst?
Ich glaube schon, dass Mode auch immer Identität bedeutet, weil das, was wir kleiden, mögen wir ja im besten Fall. Also es sagt schon mal was aus, welche Farben wir toll finden, sagt was darüber aus, ob wir es eher sportlich, schick, alles von allem, wie auch immer gerne mögen. Mode kann ja einen Pfeil auf den Kopf machen, Mode kann dann aber auch verschwinden lassen und irgendwie so damit zu spielen, je nachdem, wie man sich gerade fühlt, das macht natürlich was mit einem. Und Mode hat ja in der vermeintlichen Banalität auch so was extrem Politisches eben. Was tragen die jeweiligen Geschlechter? Was sollten sie lieber nicht tragen? Welcher Bodytype sollte am liebsten diese Hose oder den Rock tragen oder die Länge? Und ich denke mir immer so, meine Güte, am Ende des Tages sollte man halt das tragen, was einen glücklich macht. Und somit hat auch Mode sowas fast schon Medizinisches. Also Mode ist irgendwie alles und nichts. Und das mag ich sehr daran.
Aber ich muss gestehen, bei mir hat es tatsächlich auch echt lang gedauert, dass ich sagen kann, ich trage Schuhe mit Absatz. Das war so in meinem Kopf, ich meine, wir sind halt so sozialisiert, wie wir sozialisiert sind. Ja. Ne? In meinem Kopf war es halt.
Du bist ja auch noch ein bisschen älter als ich, ne? Das kann man an der Stelle auch einfach mal so sagen. Ich bin ja auch eine andere Generation.
Ist das wirklich eigentlich so, dass du immer sagst, du bist ewig 25? Das bist du doch eigentlich.
Ich bin Generation Z.
Ja? Gen Z?
Ja. Durch und durch.
Gen Z? Ich glaube, du bist ein bisschen älter.
Ich glaube, ich bin Alpha mittlerweile auch schon.
Generation Alpha?
Ja.
Das klingt sehr, sehr macho.
Aber das sind halt die jungen Puppen. Die sind halt jetzt so 18. Oder noch jünger, glaube ich. Die sind so 18, 14 so mäßig. Und irgendwann, wenn du halt immer 25 bist, ne, dann wirst du halt, irgendwann werde ich halt auch Alpha sein müssen, weil ich ja... Ja, wie auch immer.
Aber willst du noch mal 18 sein? Das ist doch irgendwie, oder so Mitte 20, ich fand die 20er Horror.
Ich möchte nicht, ich möchte gerne natürlich das, was alle wollen. Und zwar möchte ich mit meinem jetzigen Mindset noch mal 18 sein.
Ja, okay, das, ja, fair enough.
Weil ich meine, to be honest, eine Wohnung zu haben, die man nicht selber zahlt, wo der Kühlschrank immer voll ist.
Essen auf dem Tisch steht.
So,
man also, keine Versicherung zahlen muss.
Ja. Da habe ich nichts gegen dieses Leben.
Ja. Aber man müsste sich dann halt auch so frei fühlen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war mit 18 in Recklinghausen. Ich habe mich mit 18 im Sauerland nicht so wirklich frei gefühlt.
Natürlich nicht, aber ich glaube, wir würden uns dann vielleicht heute mit unserem jetzigen Mindset und mit allem, was wir wissen, vielleicht auch dort noch mal wohler fühlen, weil auch Dinge einfach an einem abprallen, wo man sich denkt, fick dich.
Mhm. Ja.
Natürlich gehöre ich hierhin.
Ja.
Geh mir aus dem Licht. Kollege. Weißt du, wie ich meine?
Ciao. Ja, war das lange Zeit für dich nicht so in Recklinghausen? Hast du dich da irgendwie als queere Person of Color irgendwie oft einfach fehl am Platze gefühlt? Haben dir das Menschen in Recklinghausen so vermittelt, so ein Gefühl?
Also ich glaube, dass Recklinghausen rückblickend, so gut wie ich es jetzt so aus dieser Perspektive finde, schon eine Stadt war, die mich zumindest damals das Gefühl gegeben hat, dass ich so sehr eingeengt bin. Und dass ich irgendwie nicht komplett die Person sein kann, die ich bin oder gerne sein möchte. Das heißt, ich habe mich auch das auch, glaube ich, noch so vor 4, 5 Jahren, wenn ich dort war, hat sich immer noch alles so sehr schwer und sehr eng angefühlt. Das Ding war aber, dass wir natürlich schon als Ruhrgebietskinder das Ruhrgebiet als Ganzes immer verstanden haben. Das heißt, obwohl Recklinghausen eine eher kleine Stadt ist, gab es halt dann größere Städte wie Dortmund oder Essen, wo man halt dann zum Ausgehen hingegangen ist oder eben zum Shoppen, denn Essen ist ja die Einkaufsstadt, bevor das Zentro O kam.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt Zentro Oberhausen.
Ja, aber damals, bevor das Zentro O kam, war Essen die Einkaufsstadt. Ja. Und Recklinghausen hatte kein H&M Divided. Und Essen hatte eine Divided-Abteilung, wo auch besagter Mantel herkam.
Dieser Jeansmantel.
Ja, und deswegen sind wir immer dann damals mit dem Schokoticket damals noch, dem Schülerticket, sind wir dann immer durchs Ruhrgebiet gedüst und haben dann so uns überall das genommen, worauf wir gerade Lust hatten. Und deswegen sind da sehr, sehr viele schöne Erinnerungen und auch so ein Gefühl von, gerade mit dem Schokoticket, so ein Gefühl von Freiheit. Aber dann doch auch die Momente, wo ich dachte, oder es dann ja auch gemacht habe, ich muss jetzt hier weg, ich kann hier nicht mehr länger bleiben.
Und sag mal, hast du denn damals schon, ich glaube, du hast auch mal eine Erzieherausbildung gemacht, ne?
Ist richtig.
Kommunikationswissenschaften und Gender Studies studiert und unterbrochen, nicht abgebrochen, unterbrochen bis jetzt.
Ganz genau.
Aber war dir damals trotzdem schon auch klar, ey geil, ich will auf jeden Fall Fernsehen machen, ich gehöre auf die Bühne?
Ich weiß gar nicht, ob ich, doch eigentlich schon. Also ich habe mir schon immer gedacht, dass ich irgendwie was machen möchte, was so Unterhaltung ist. Und ich habe aber dann so, als ich dann 19, 20 war und es darum ging, Recklinghausen endlich verlassen zu dürfen, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das, was ich mir da mal in den Kopf gesetzt habe, wirklich schaffen könnte. Das heißt, ich hatte dann wie so einen Realitätscheck und war einfach so, wie kamst du auf die bescheuerte Idee, dass aus dir mal eine Person wird, die, keine Ahnung, moderiert, singt oder irgendwas im Unterhaltungsbereich halt macht? Und dann habe ich mich dazu entschieden, um Wartesemester wegzubekommen, weil mein Abischnitt ist legendär, aber halt eher von hinten, und zwar 3,3.
Hey, willkommen im Club!
Deine auch?
Ja, ich glaube, ich hatte oder sogar 3,4. Also grottig auf jeden Fall.
Ja,
endlich lerne ich mal jemanden kennen, der auch so schlecht war.
Ja,
danke.
Ja.
Danke.
Oder so gut.
Halleluja.
Ich würde eher sagen, so gut.
Ja,
weil ich glaube, das sind eher die Leute, weil ich meine, das musst du erstmal schaffen. Dass du da nicht das Abi nicht bekommst, ist ja relativ nah dran. Das heißt, im richtigen Moment noch die Kurve bekommen, aber auch nicht zu viel gemacht, weil einen der ganze Scheiß ja eh auch ein bisschen genervt hat.
Auf Lücke lernen, ich schwöre drauf.
Ganz genau, Sekundärliteratur at its best, ne? Und auch die, dann noch die Sekundärliteratur von der Sekundärliteratur, falls es sowas überhaupt gibt. Ja. Aber auf jeden Fall hat man sich da so durchgemogelt, aber das ist auch, das sind auch Überlebensstrategien, sage ich dir, die uns keiner nehmen kann. Und
richtig so.
Was wollte ich jetzt überhaupt sagen?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Was war denn jetzt die Frage?
Ob dir da schon klar war, du willst irgendwie zum Fernsehen.
Ach so, genau.
Hast lange Zeit gedacht, das ist
ja nicht machbar. Das ist nicht für mich. Und dann habe ich eine Erzieherinnenausbildung gemacht, weil ich eigentlich mal Kinder-Jugendtherapeut werden wollte. Um dann zu merken, dass ich selber therapeutische Hilfe brauche. Und dann habe ich mir gedacht, naja, du wolltest doch mal was mit Medien machen. Jetzt studierst du einfach mal in Wien Publizistik. Da kann man NC frei studieren. Halleluja, da gehst du jetzt mal hin. Und dann bin ich dort dann bei einem Praktikum gelandet in Köln und dann hat so alles seinen Lauf genommen und dann wurde, ja, bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin, sag ich mal, ne?
Und man muss ja sagen, also
ein Wrack.
Das hast du gesagt. Ich wollte nur sagen, deep und deutlich als Beispiel, ne? Also die NDR-Talkshow für etwas jüngeres Publikum, Tratsch und Tacheles, Podcast.
Mit Hatne Tesfay.
Ja. Das ist übrigens einfach fantastisch, dass eure Nachnamen so matchen.
Für oder?
Es ist der Wahnsinn.
Es ist tatsächlich.
Ich liebe es auch, dass ihr euch quasi eigentlich nur mit eurem Nachnamen ansprecht im Podcast.
Ja, die Testfrei hatte ja ein bisschen Probleme am Anfang damit, weil es ist ja so, dass wir in Eritrea bekommen Kinder den Vornamen des Vaters als Nachnamen. Das heißt, immer wenn ich zu ihr Testfrei gesagt habe, was der Vorname ihres Vaters ist, hat sie mal an ihren Vater denken müssen.
Okay,
ich verstehe. Aber mittlerweile hat sie es raus. Das heißt, deswegen funktioniert Tessfein oder Tessie mittlerweile, das ist ihr neuer Spitzname, Tessie ganz gut, ich heiße halt eben Tessfu und das ist schon ein Match. Und Leute denken auch mittlerweile, dass wir jetzt auch schon verwandt sein müssen. Aber Hartnett und ich denken es auch mittlerweile.
Ja, ja, man, wenn man euch so zuhört, könnte man auch, also mir ist es schon klar, dass das nicht so ist, aber man könnte, wenn man euch zuhört, wirklich denken, ihr seid einfach so ein altes Ehepaar.
Schon,
das
ne?
Ist herrlich.
Das ist ein bisschen herrlich. So. Wir übernehmen auch schon die Wörter des anderen. Also Hartnett hat Geschmäckle mit reingebracht, das ist mittlerweile eins meiner Lieblingswörter.
Ja.
Ich habe eine Art und Weise, das meinte Hartnett letztens, Ja-Ja zu sagen. Und Ja-Ja kann bei mir ganz, ganz viel bedeuten.
Leck mich am Arsch.
Zum Beispiel. Oder Ja-Ja, halt's Maul, jetzt bin ich mal am Reden. Oder tatsächlich Ja-Ja. Mhm. Es gibt da so viele Varianten, wo ich eigentlich immer dachte, das merkt keiner. Und jeder hört nur Ja-Ja. Die Testfall, schlau wie sie ist, hat's rausbekommen und benutzt mittlerweile auch Ja-Ja, genauso wie ich. Und das ist lustig, wenn man dann auf einmal wirklich merkt, dass da so... Ja, man so gefühlt zu einer Person wird. Und aber ich muss schon sagen, wenn wir verwandt sind, dann bin ich auf jeden Fall die schönere Schwester.
mir ist tatsächlich aber übrigens auch aufgefallen, du sagst sehr häufig im Podcast dies, das, Ananas.
Dies, das, Ananas. Ja. Das habe ich tatsächlich von der lieben Esra Karakaya geklaut. Mhm. Weil die hat immer ganz oft gesagt bei sich in ihrem Talk, dies, das, Ananas. Mhm. Und dies ja tatsächlich Generation Z. Und da dachte ich mir, da muss ich den Sprech, den muss ich ja jetzt anpassen. Ich muss ja mit jeder Generation jetzt wieder mit nach hinten gehen. Mhm. Immer gucken, was ist denn das neue Wort des Jahres, das Jugendwort des Jahres. Mhm. Und ich habe letztens auch erfahren, auch wieder viel zu spät, dass Smash... vor ein oder zwei Jahren Top-Wort war, jetzt benutze ich es. Und wusstest du, dass die jungen Leute, das hat mir eine Freundin erzählt, wenn die was Lustiges schreiben, auf WhatsApp zum Beispiel, dann benutzen die einen Grabstein für einen krassen Witz.
Ah, warum?
Wissen wir nicht. Wir machen es aber jetzt trotzdem, Benni,
okay, weil
wir müssen dazugehören.
Aber ich finde es auch schön, wenn du sagst, die jungen Leute und Schnitt 3 Minuten vorher sagst du, ich bin auf jeden Fall immer 25.
Du merkst dieses Lügenkonstrukt, was ich mir da aufgebaut habe. Wenn du mich wirklich jetzt fragen würdest, wenn du mich wirklich fragen würdest, Tarik, wie alt bist du? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es wirklich oft nicht mehr sagen, weil ich mich selber so verliere in meinen Lügen, dass ich selbst dann rechnen muss.
Okay, willst du es denn sagen? Ich glaube, ich habe irgendwo mal dein Geburtsjahr gelesen.
Das stimmt aber nicht.
Okay.
Glaube ich. Mhm. Was steht da?
85.
Lüge.
Ja, ja.
Dann wäre ich ja ein Boomer.
Ich werde dir auf jeden Fall beim nächsten Mal auch einen Grabstein schicken.
Sehr gerne.
Und ich achte jetzt mal bis zum Ende des Podcasts darauf, wie du Ja-Ja betonst oder versuche mal zu interpretieren, wie du es vielleicht meinst, wenn du sagst.
Ja-Ja.
Ja-Ja. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, du setzt dich für queere Rechte ein, für feministische Themen, auch für antirassistische. Würdest du dich als Aktivist bezeichnen?
Ich würde mich nicht mehr als Aktivist bezeichnen. Ich hatte mal einen Moment, da fand ich das ganz gut, mich so als Netzaktivist zu bezeichnen, weil es irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt das war, was ich tatsächlich irgendwie auch gemacht habe. Ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass das auch so ein, dass damit so sehr viel Erwartung auch von außen mit dazukommt und ich dem nicht für mich selber auch gerecht werde und auch gar nicht gerecht werden möchte. Und deswegen benutze ich diesen Begriff nicht für mich. Ich würde auch über mich selber nicht mehr sagen, dass ich Feminist bin. Ich würde eher sagen, dass ich versuche, mich feministisch zu positionieren und feministisch zu agieren. Für mich persönlich ist es aber auch immer ein Versuch, weil ich merke, dass ich selber so fehlerhaft oft bin und das aber auch total dazugehört, weil Menschen
menschlich,
sind fehlerhaft, sie haben Widersprüche. Und die habe ich eben auch und deswegen ist so diese Idee, Feministin zu sein, so ein Ziel, so etwas, wo ich gefühlt aber auch niemals hinkommen werde und auch nicht mehr hinkommen möchte, sondern ich möchte eher versuchen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, mit all meinen Widersprüchen und so im Kleinen versuchen, besser zu werden mit all dem, was dazugehört, dass dann doch wieder Momente kommen, die mich selber zurückziehen und meine Entwicklung vermeintlich hemmen oder ich Dinge mache, Dinge sage, die einfach auch scheiße sind und daneben sind und ich auch selber zugeben muss, dass ich selber halt natürlich auch rassistisch, sexistisch, queerfeindlich bin. Und
wir alle, so wir sozialisiert, alle. Ne? Das voll. Muss man sagen, wir haben ein Problem einfach mit strukturellem ja. Rassismus, Sexismus und einer Queerfeindlichkeit, ne?
Total.
Und allen marginalisierten Gruppen.
Ja. Total. Und das gehört irgendwie mittlerweile auch für mich zu diesem Prozess mit dazu. Und ich habe so gemerkt, dass ich in meiner Kritik zu Beginn, die natürlich berechtigt war, aber ich war so sehr im Außen. Mhm. Ich habe immer das Außen kritisiert und habe aber mir gar nicht die Zeit gegeben, selber auch zu wachsen oder selber das, was ich da so nach außen trage, auch bei mir selber anzuwenden und merke, dass ich mittlerweile versuche, im Privaten zu wachsen und dafür nicht die Social-Media-Öffentlichkeit brauche und dementsprechend auch Entscheidungen treffe beruflich, wo andere sagen würden, jetzt hat er sich verkauft oder jetzt macht er für die Brand irgendetwas. Und ich das aber auch mittlerweile mache, weil ich mich von diesem AktivistInnen-Konzept für mich selber befreit habe und finde es aber toll, wenn andere Menschen das genauso durchziehen wollen. Mhm. Ich fand mich dann aber irgendwann gar nicht mehr so aktivistisch.
Ich glaube, wir können ja auch aktivistisch im Kleinen sein, ohne uns das auf die Fahne schreiben zu müssen, ne? Und das ist ja das, was du eben tust, zu sagen, ich arbeite an mir, ich arbeite an meinen Dingen, die ich im Kopf habe.
Dämonen.
Und ja, und auch versuche einfach, naja, im Zusammenspiel und im Privaten mit Leuten in Anführungszeichen Aktivist zu sein. Yeah. Ne? Also da im Austausch mit Menschen und das muss man nicht nach außen tragen. Aber es war ja so, dass du früher auf Social Media auch sehr viel politischer warst, auch sehr viele Dinge zum Thema Rassismus oder antirassistisches Denken veröffentlicht hast und irgendwann hast du, glaube ich, aber relativ viele dieser Posts einfach auch gelöscht. War das für dich quasi so eine Art Neuanfang, Neugeburt zu sagen, das ist jetzt der neue Tariq Tesfu?
Auf jeden Fall. Ich habe damals aus so verschiedenen Gründen mich so ein bisschen für mich selber neu entdeckt. Einmal eben aufgrund der Tatsache, dass ich gemerkt habe, kehr erstmal ein bisschen mehr vor deiner eigenen Haustür, bevor du so viele Erwartungen an das große Ganze hast, nämlich die Gesellschaft. Und dann sind ja viele schwarze Leute so kurzzeitig in den Mittelpunkt gerückt worden, als George Floyd gestorben ist. Und dadurch habe ich irgendwie sehr, sehr viele neue FollowerInnen bekommen und habe gemerkt, dass die mit so einer Erwartungshaltung zu mir kommen, dass ich denen jetzt permanent erkläre, was rassistisch ist und was eben nicht. Und ich mir dachte, Entschuldigung, Leute, das ist überhaupt nicht das Commitment, das ich mal eingegangen bin. Ich wollte diese Person niemals sein und bin sie auch gar nicht. Und habe dann aber auch gemerkt, dass dass ich angefangen habe, zu der Zeit auch über Rassismus zu sprechen, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch mehr wachse. Und ich fand das dann irgendwann so räudig, weil ich habe überhaupt nichts, also Kapitalismus ist erstmal doof, ja, das wissen wir alle, aber manchmal halt auch ziemlich geil. Ist halt einfach so. Aber ich finde, dass Aktivismus etwas ist, was nicht kapitalisiert werden sollte. Mhm. Und ich hatte das Gefühl für mich persönlich, dass ich das irgendwie mache. Und aber auch, das von mir erwartet wurde. Das heißt, Posts, in denen ich über Rassismus gesprochen habe, sind für meine Verhältnisse durch die Decke. Wenn ich einfach nur ein nices Outfit angehabt habe, waren alle so, ja gut, das kriegen wir auch woanders. Mhm. Dabei ist das nice Outfit das, was ich viel mehr wollte eigentlich. Und dann habe ich einfach alles gelöscht. Kam wie der Phönix aus der Asche. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr so stark wachse, wie ich es damals getan habe. Aber das war für mich okay. Das ist für mich halt einfach ein Commitment. Wenn die Leute scheinbar nur das von mir wollen und ich fühle mich aber nicht so wohl damit, dann mache ich es halt nicht. Das heißt dann aber auch, dass ich vielleicht nicht so viele FollowerInnen bekomme wie andere. Aber das war dann für mich auch okay. Und dann kam für mich so diese, ich schmink mich jetzt mal, probiere mich ein bisschen aus Phase. Und da sind wir jetzt, wie die Testfall sagen würde. Denn das ist neben Geschmäckle auch ein Wörtchen oder was ich mir von ihr geklaut habe.
Da quasi. Sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt. Und ja, und in der Zeit ist dann Mode einfach mehr geworden und Make-up und ein bisschen mehr Kunst statt die vermeintliche Nähe auf Social Media.
Du bist halt, hat man so das Gefühl, also ne, ich kenne dich ja jetzt erst seit jetzt, so, ne, aber was man so mitbekommt ja eben, ich weiß, Social Media und all das, was man so von, ne, von Menschen mitbekommt, ist ja immer nur ein kleiner Teil, aber ich habe so das Gefühl auch von dem, was du erzählst, dass du einfach jetzt inzwischen mehr bei dir bist, so, und das macht dich ja authentischer und für mich persönlich dann auch viel attraktiver, dass ich mir denke, guter Typ, so, also ich spüre da mehr Realness und denke mir, von dem möchte ich irgendwie mehr haben. Und weil du gerade auch schon die Make-up- und Schminkphase angesprochen hast, war das für dich, also gab es irgend so einen entscheidenden Punkt oder Moment, wo du gesagt hast, ich mach das jetzt und scheiß drauf. Also weil das war das, was ich vorhin eigentlich mal sagen wollte. Bei mir hat es super lang gedauert, bis ich Schuhe mit Absatz getragen habe, weil ich immer dachte in meinem Kopf, alle dürfen das tun, so alle männlich Gelesenen dürfen gerne sich schminken und Absatzschuhe tragen, aber ich nicht. So, gab es da bei dir irgendwie einen Moment, wo so ein Befreiungsschlag, wo du gesagt hast, ich mach das jetzt auch?
Bei mir war es tatsächlich genauso. Ich habe mir tatsächlich gedacht, warum empowere ich andere Leute, das zu tun, und bei mir selber, obwohl ich es auch schön finde, mache ich es halt nicht. Und das ist so ein bisschen so dieses selbe Ding wie mit dieser Rassismusgeschichte. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so nach außen etwas darstelle oder versuche darzustellen, wo ich für mich selber jetzt entdeckt habe, klär doch erstmal deine eigenen Fragen, klär doch erstmal deine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, worauf du tatsächlich Lust hast. Und es fühlt sich ja so bescheuert an, anderen Leuten zu sagen, geil, mach das, aber bei sich selber zu sagen, nee, oder sich da nicht trauen. Oder ich habe gemerkt, dass ich mich selber limitiert habe. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selbst limitiert. Dass einen die Gesellschaft limitiert, ist auch beschissen. Und damit müssen wir alle irgendwie klarkommen. Aber wenn man den Scheiß, den man kritisiert, bei sich selber auch macht, da gibt es für mich so eine Grenze. Und die habe ich da scheinbar erreicht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fängst du mal an. Und das Lustige ist, wenn du so Leute fragst, die mich damals geschminkt haben, also was ich da dann noch für so, obwohl ich dann schon geschminkt war, noch so für Ängste hatte oder mich Dinge nicht getraut habe. Und jetzt bin ich mittlerweile so, klatsch die Scheiße einfach rein. Wird schon gut ausschauen. Weißt du, was ich meine? Und auch dann so, wie man dann so selber immer mehr zu der Person wird, die man gerne sein möchte. Zumindest in meiner Außenwahrnehmung. Also ich bin jetzt, ich finde Make-up total toll, aber manchmal auch ein bisschen lästig, weil ich mich dann gar nicht so anfassen kann, wie ich es gerne möchte, bei Klamotten aufpassen muss, bla bla bla. Oder es auch einfach gar nicht so geil hinbekomme wie Make-up-ArtistInnen und dann wiederum enttäuscht bin. Deswegen koche ich auch nicht übrigens, weil du kriegst es halt draußen immer besser und musst nicht aufräumen. Also es ist so, verstehe ich nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall mag ich Make-up in meiner öffentlichen Inszenierung sehr gerne. Ich mag es dann aber auch tatsächlich, ich mag diese privaten Momente. Ich mag irgendwie einen Unterschied zu spüren zwischen, dass es die Person Tarek Tesfu, die auf Social Media oder bei Formaten halt so und so ist und die Sachen labert und besessen von Kim Kardashian ist. Und dann gibt's aber auch die private Person, die Make-up-Scheiße findet und die Kardashians. Nein, Quatsch. Natürlich bin ich das, aber ich bin das irgendwie anders. Mhm. Und das mag ich. Ich mag die Idee davon, nicht alles preisgeben zu wollen. Und ich habe das Gefühl, dass Social Media uns allen suggeriert, dass viele Menschen alles preisgeben. Das tun sie aber gar nicht. Sie tun da auch so ein limitiertes Ding von sich nach außen senden, was komplett fein ist, weil wir immer Rollen spielen, egal ob online oder offline. Aber ich mag dann auch zu wissen, dass es gerade eine Rolle ist, zumindest für mich selber. Und es macht mich, wie ich finde, mehr authentisch, als wenn ich so tun würde, als das, was ich da online mache.
Also wärst du das 24/7.
Ich bin.
Ja.
Also wäre schön.
Wenn du, wenn du 24/7 so top gestylt.
So ausschauen würde. Ja. Meine Wahnsinn. Güte.
Welcher Tarik sitzt denn jetzt heute hier bei mir in der Küche?
Hier sitzt tatsächlich ein sehr privater Tarik, der kein Make-up trägt, Sneaker anhat.
Ja, du hast neulich im Podcast erzählt, dass du Sneaker eigentlich hasst.
Ich hasse tatsächlich Sneaker. Aber es ist, also hassen ist ein sehr großes Wort.
Ja, okay, das stimmt.
Aber tatsächlich habe ich es gesagt. Ich habe es gesagt, weil ich es tatsächlich, also ich bin nicht so der Sneaker-Fan. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Das Ding ist aber, dass wenn du halt reist, dann kann man nicht 5 Plateaustiefel mitnehmen. Das heißt, ich nehme halt dann immer meistens den Stiefel für unterwegs. Den hatte ich jetzt aber heute schon den ganzen Tag an. Das heißt, ich brauchte eine Veränderung. Und dann sind es halt diese Sneaker geworden, die halt einfach perfekt auch zu diesem Look passen. Das heißt, wenn der Look stimmt, mache ich auch Sneaker. Was ich halt nicht mag, sind kurze Hosen und Sneaker. Bei anderen finde ich es toll, bei mir selber nervt es mich. Deswegen muss ich dann halt immer Plateau oder Stiefel dazu tragen, weil ich es einfach lässiger finde. Gerade Cowboy-Stiefel mit einer Shorts, das ist für mich so, besser wird's nicht mehr. Und wenn ich aber dann eine lange Hose trage, die auch dann ein bisschen weiter ist, dann wiederum finde ich einen Sneaker nicht so schlecht. Die Tesfaye, die hat auch eine große Rolle, ne? Selbst hier. Ich sag's dir, die macht mich wahnsinnig. Nein, Quatsch. Ich liebe sie. Aber die Tesfaye denkt immer, wenn ich mit Sneaker komme, dann hat sie immer Angst, dass das, was passiert ist, dass mir nicht gut geht.
Ah, okay.
Denkt die immer so, scheiße, hat der die Kontrolle wieder verloren? Geht's dem nicht gut? Braucht der was? Weil die Tesfaye ist ja besessen nach Sneakern. Mhm. Die liebt ja Sneaker. Die liebt ja Street-Style.
Ja, wobei sie auch, aber lass uns gar nicht über sie reden. Du hast schon recht, wir wollten eigentlich wollten wir über dich immer reden.
Ja, aber wirklich.
Aber vielleicht sollte man nochmal dazu sagen, du trägst halt heute eben auch eine lässige, weite Jeans und ein Schießer-Feinripp.
Das ist
Tanktop.
So, ja. Habe ich mir heute noch gekauft.
Ja?
Warum auch immer. Ich habe schon 5 Stück davon, aber ich habe mir heute gedacht, ich brauche das jetzt. Die Hose habe ich auch heute gekauft. Ich habe nämlich ein Geschenk gekauft für mein Patenkind, weil der Süßfratz wurde eingeschult und morgen ist die Party. Da habe ich das Geschenk gekauft und irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich was für, das ist auch ein bisschen räudig, immer wenn ich was für andere kaufe, muss ich auch was für mich kaufen. Einfach um mein Ego auszugleichen.
Ey, aber ich habe das voll oft nach Therapiesitzungen. Nach Therapiesitzungen komme ich da raus und denke mir, ich muss mir jetzt irgendwas kaufen.
Ja.
Und neulich habe ich mir so Energiesteine gekauft.
Immerhin.
Ich dachte, das macht Sinn.
Super.
Keine Klamotte, aber Energiesteine. Du sag mal, wenn du so durch Berlin gehst, ne? Wenn du, wie sagt man, in Klamotte bist. Es klingt irgendwie komisch. Auf jeden Fall, wenn du gestylt bist, ne? Ich habe ja schon gesagt, für dich ist genderneutrale Mode einfach total wichtig und Mode kennt kein Geschlecht. Aber wie fühlst du dich? Hast du auch manchmal Momente in Berlin vielleicht, wo du denkst, ah, da fühle ich mich jetzt irgendwie unwohl, ich werde angeguckt oder angegangen, muss mir Kommentare anhören, ist das so?
Das Ding ist bei mir ja, dass mein Look, den ich quasi auf Social Media habe, fast gar nicht der Look ist, den ich jetzt so privat trage. Mhm. Also privat habe ich zwar Klamotten an, die auf der vermeintlich anderen Seite sind, aber als solches gar nicht zu erkennen sind, weil sie einfach zum Beispiel bei einem High-Fashion-Label schon längst auch auf der sogenannten Männerseite zu kaufen sind. Mhm. Deswegen bin ich da zumindestens für meine Verhältnisse relativ casual unterwegs. Und wenn ich irgendwie auf Beruf bin oder auf Events bin, dann bin ich ja auch in einer sehr kleinen Bubble. Mhm. Man wird meistens abgeholt, alle kümmern sich um einen, man hat dann StylistInnen vor Ort. Das heißt, da habe ich natürlich auch ein großes Privileg, mich komplett austoben zu dürfen, weil danach dann eben keine U-Bahn Fahrt folgt oder kein Moment von, man muss jetzt große Wege hinter sich bringen. Da weiß ich natürlich von anderen queeren Personen, dass sie da mit viel, viel stärkeren, Ressentiments ist das falsche Wort, mit viel, viel mehr
Anfeindungen,
zu kämpfen haben. Und da bin ich zum Glück ganz gut raus. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch ein bisschen die Kontrolle verloren. Ne? Also was jetzt für mich casual ist, ist dann für andere vielleicht überhaupt nicht so casual. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich werde so oder so angeschaut. Also als schwarze Person in Deutschland ist auf dir immer so ein Hier-bin-ich-Moment. Und ich habe mir einfach relativ früh gedacht, okay, wenn die Leute eh gaffen, dann will ich wenigstens gut dabei ausschauen. Also weißt du, dann will ich auch was bieten, ja, so Showpony-mäßig.
Ja, klar. Und du könntest auch noch mit dem Hut rumlaufen dann.
Zum Beispiel, Hüte sind ja natürlich auch so ein Moment. Mhm. Die geben einem auch immer direkt, ich liebe ja diese, ich sag immer Baklava dazu, aber die heißen gar nicht Baklava. Und zwar diese Käppchen, die jetzt auch schon seit so zwei Jahren und jetzt aber so im Mainstream, also ich sag's euch eins, Leute, dieses Jahr werden überall diese kleinen Baklava-Mützchen sein.
Mhm. Wie heißen die denn eigentlich richtig?
Baklava, glaube ich. Ja. Oder okay. Bakalalalava. Ich weiß es nicht. Okay. Leute, müsst ihr googeln. Ja. Ihr seid erwachsen und schlau. Also,
hoffentlich.
Und es gibt mittlerweile sogar Schals, die genau das imitieren. Da hast du quasi einen Schal und dann hast du hier quasi wie so ein Loch und dann machst du es rein. Ich war ja letztes Jahr, ne, muss ich auch wieder sagen, gut, da war ich wieder ein bisschen Trendsetter. Da hatte ich den Schal schon die ganze Zeit so auf und bin dann nach dem Winter wirklich traumatisiert und wusste lange Zeit nicht, warum. Bis ich gemerkt habe, dass ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich nur noch mit diesem Schal gut ausschaue, auf meinem Kopf gebunden, dass ich gar kein Gefühl mehr dafür hatte, wie ich denn ausschaue ohne diesen Schal.
Mit Hals.
So.
So sieht mein Hals also aus.
Und ich habe nämlich dann so ein Video zufällig gesehen auf dem sogenannten Social Media. Mhm. Und da hatte eine Influencerin, würde ich sagen, nämlich eine Technik gemacht, wie man diesen Schal halt so bindet, dass es halt diesen Bakalalala-Warm-Moment halt hat. Mhm. Und tatsächlich kann ich das High-End-mäßig mittlerweile. Also ich bin wirklich Head-Off diesen Schal so binden.
Und aber sag mal, hast du es nicht auch getragen im Video zu deiner ersten Single bei Halleluja?
Interessanterweise, pass auf, hatte ich davor schon, vor anderthalb Jahren schon mal bei einem Fotoshooting drauf. Ah, okay. Das war aber wirklich so ein Käppchen. Mhm. Und das, was ich bei Halleluja anhatte, war tatsächlich ein Kleid. Ist ein transparentes Kleid gewesen, da ich aber nicht so eine Nackedei-Person bin. Ich finde es immer toll, wenn andere Leute ihre Körper in allen Formen zeigen. Das ist aber tatsächlich jetzt nichts, was dann in drei Jahren bei mir kommen wird, wie was Make-up. Das ist bei mir einfach so. Ich finde, ich bin halt gerne dann doch irgendwie angezogen und finde das gut so für mich, für andere.
Ein Schutzschild ein bisschen auch.
Ja, ich finde auch, also vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch. Ich finde, jeder Körper sollte natürlich immer das tragen, was der Körper gerade möchte. Und dementsprechend ist das natürlich auch bei mir dann der Fall. Und ich finde es irgendwie lässiger, wenn mehr Sachen bedeckt sind. Das ist einfach so. Das finde ich.
Es ist auch interessanter, ne? Also ich finde, ich habe das tatsächlich auch auf sexueller Ebene. Ich finde einen Mann in Unterhose meistens irgendwie attraktiver, als wenn er sie nicht mehr trägt. Ich weiß nicht warum, weil es ist einfach so, es ist so mysteriös, man weiß nicht, was sich da drunter.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich finde ihn mit Mantel, Boots und Jeanshose interessant.
Beim GV?
Sagst du auch GV?
du hast irgendwas, irgendwas hast du neulich gesagt, dass du mit irgendwem GV haben wollen würdest. Ich weiß aber nicht mehr, irgendwas hast du gesagt.
Mit dem Lindner?
Oder, ich weiß nicht, du wolltest.
Oder mit dem Precht?
Ich weiß es
oder
nicht.
Oder mit beiden?
Ja,
GV, ich liebe GV sagen, weil ich finde, GV trifft, also weil ich finde, Sex, wir tun so, als wäre Sex sowas einfach immer mit dazugehören sollte. Und ich denke mir immer so, nee, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt da halt auch voll die Abstufungen und Leute, die auch dieses Konstrukt für sich anders interpretieren. Und ich mag so diesen sehr fast schon medizinischen Ausdruck.
Ich wollte gerade sagen, GV klingt richtig medizinisch.
Ja. Geschlechtsverkehr. Toll, liebe ich.
Und das aber angezogen mit Mantel und Boots, oder wie?
Tatsächlich, Ich finde Leute angezogen und auch wenn sie viel anhaben, deswegen habe ich tatsächlich am liebsten GV in einem Mantel scheinbar.
Wow, das ist ein Zitat, so könnte man vielleicht auch diese Podcast-Folge nennen, GV im Mantel. Du sagst, ich wollte noch mit dir auch über deine Musik sprechen, weil du ja auch einfach in diesem Jahr angefangen hast, so richtig, ne, auch deine Musik zu veröffentlichen. Und ich mag einfach die Zeile in Halleluja, Gott ist kein alter weißer Mann, Gott ist trans, Gott ist schwarz, Gott ist non-binär. Und ich habe mich gefragt, was ist denn Gott jetzt eigentlich? Alles und gar nichts? Oder?
Ach, weißt du was, wir sind alle Gott. Also wenn es eine göttliche Kraft gibt, was ja realistisch sein könnte, genauso kann es aber auch unrealistisch sein, das ist ja das Schöne an Glauben, alles ist möglich. Und genauso würde ich auch Glauben sehen und ich finde einfach, dass die Tatsache, dass gerade auch der christliche Glauben und eigentlich ja jede Religion sehr patriarchal aufgebaut ist. Mhm. Und eigentlich natürlich einfach das absolute Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Und deswegen auch nicht überraschen sollte, dass Religion eben auch patriarchal und alles sind, worauf viele Menschen eigentlich gar keine Lust mehr haben, finde ich, dass wenn es diese göttliche Kraft gibt, sie in uns allen steckt. Und da es, surprise, surprise, Trans-Menschen gibt und non-binäre Menschen und auch schwarze Leute, man will es gar nicht glauben, manchmal auch alles auf einmal, muss diese göttliche Kraft natürlich auch all dieses sein. Weil, wenn man daran glaubt, hat sie das ja auch mit erschaffen. Und dann würde ich sagen, wenn es eine göttliche Kraft ist, dann ist die auf jeden Fall auch queer.
Und dann steckt die quasi in uns selbst, ne?
Die steckt in uns selber.
Hast du das immer gewusst oder gedacht? Oder hat es bei dir auch lange Zeit gedauert, bis du gecheckt hast, hey, eigentlich steckt meine göttliche Kraft in mir selbst?
Das habe ich, glaube ich, schon relativ früh verstanden. Ich fand das, also ich habe so eine christlich-evangelische Sozialisation hinter mir, was ja, ich will es nicht laut sagen, aber auf jeden Fall besser ist als die katholische, weil bei uns ist es ja so, bei uns sage ich jetzt auch schon, bei den evangelisch-gläubigen Menschen, wow, ist es ja so, dass...
Durften auch Frauen ran.
So, und das ist ja schon mal eine große Überraschung.
Wahnsinn.
So, und Zölibat und all diese Geschichten gibt es halt auch nicht. Und das ist ja wirklich das, ich meine, man kann über Luther auch denken, was man will, so ganz... Auf Kurs war der Typ auch nicht, aber er hat zumindest erkannt, dass es nicht zwischen uns und dieser göttlichen Kraft braucht. Mhm. Und dass, wenn wir mit dieser göttlichen Kraft in ein Gespräch gehen wollen, also beten wollen, dann können wir das jederzeit und überall tun. Und deswegen, ich bin halt, als ich so, ich habe halt mit so 14, 13 aufgehört, das Vaterunser mitzubeten, weil ich wirklich so war, Leute, seid ihr ja nicht alle bekloppt hier? Was reden wir denn hier von einem Vater? Also wenn dann, also warum ist das jetzt schon wieder ein Typ? Mhm. Und warum ist es so, dass man angeblich kein Bildnis von Gott machen darf, aber wenn ich diesen Gott sehe, dann ist es ein Mann mit weißen Haaren und weißer Haut. Und selbst Jesus, der zu 1000%, wenn es ihn gab, da war, ist halt ein POC-Mensch gewesen. Also was erzählt ihr mir denn hier alle überhaupt? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Und dann habe ich damit aufgehört, das Vaterunser mitzubeten. Und dann habe ich wiederum aber eine ziemlich coole Pfarrerin gehabt, die auch den Religionsunterricht gemacht hat. Und die war so eine Mega-Feministin. Das habe ich damals aber noch gar nicht verstanden. Und die hatte immer gesagt, natürlich ist es auch dann Vater-Mutter-Unser. Und heute würde ich halt sagen, Vater-Mutter-Non-Binary-Unser. Mhm. Und alles, was sonst noch dazu gehört. Und irgendwie fand ich das so wichtig, diesen Song zu machen, weil er eben keine Parodie auf den christlichen Glauben, sondern eher so eine Idee von, guck doch einfach ins Hier und Jetzt. Und ich finde es so schlimm, dass für einige Menschen Glauben auch bedeutet, dass man nicht man selber sein kann, weil man irgendwie Angst vor Queerfeindlichkeit hat oder vor was weiß ich noch was. Und Glaube ist... Oder jede Religion, zumindest auf dem Papier, sollte erstmal alle Menschen so nehmen oder muss alle Menschen so nehmen, wie sie sind, weil sonst ergibt es keinen Sinn für mich.
Ja, und es ist auch so schön zu sagen, der Glaube an uns selbst ist halt auch so wichtig irgendwie, ne? Weil ich finde tatsächlich
da kickt der Narzissmus wieder.
Ja, bei dir vielleicht, mein Lieber. Bei mir nicht ganz so krass. Nein, aber ich finde Halleluja ist einfach ein super empowernder Song. Weißt du, ich habe den oft gehört und dachte irgendwie so, ja, geil, jetzt so nach dem Motto, jetzt habe ich Bock, mal wieder meine High Heels anzuziehen oder so, ne? Und das ist einfach irgendwie so ein cooler Song zu merken, hey, glaub an was immer du willst, aber glaub auch vor allem irgendwie an dich. So. Ja. Und das ist, und an dich und an deine Stärke und an deinen Selbstwert und an dich als Persönlichkeit irgendwie. Und das ist ja so ein bisschen auch deine Story, deine Geschichte irgendwie, weil du jetzt heute der bist, der du bist. Und auch genau, ja, mit diesen Themen irgendwie nach außen gehst, was ich fantastisch finde.
Das freut mich sehr.
Tarek, du hast mal in einem Interview gesagt, du gehörst auf das Cover der Vogue.
Tatsächlich gehöre ich natürlich hin. Also ich meine, dass die noch nicht angerufen haben, ist wirklich auch, wo ich mir denke, Leute, was soll ich denn noch machen?
Ja, ich würde gerade sagen, das hört jetzt hier bestimmt aber auch irgendjemand.
Also ich hoffe doch mal, hallo Vogue. Ich meine, ich war ja noch auf gar keinem Cover. Das musst du dir mal.
Auch von keiner Fernsehzeitschrift?
Um Gottes Willen, nee. Also wer, nein, das meine ich dann, nein, nicht um Gottes Willen, nein, so meine ich das nicht.
Halleluja. Aber
das Ding ist ja auch, wusstest du eigentlich, das war mir auch nicht so klar, dass man oft auch für Cover zahlt?
Oh, nee, das wusste ich nicht.
Also das Ding ist, wenn Leute auf ein Cover landen, gerade wenn sie so gerne Promo machen wollen, dann zahlt man dafür manchmal einfach auch. Und dann kommt man halt natürlich jetzt nicht jede Person, du musst schon auch ein bisschen was zu bieten haben. Und dann kommt man aufs Cover, weil natürlich kommt man auch aufs Cover, weil man halt einfach die Person ist, die man meint zu sein oder weil Leute gerade Bock haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe noch nicht, warum ich auch unbezahlt noch auf keinem Cover gelandet bin. Bin mir aber sicher, dass das, ich meine, da kann ja keiner mehr weggucken. Aber dann denke ich mir auch so, Mama ist auch geil. Ich denke mir manchmal so, es gibt eigentlich nichts Besseres, als in Deutschland nur so semi-erfolgreich zu sein. Weil wenn du in diesem Land es schaffst, einfach nur semi-erfolgreich zu sein, dann steckt so viel in dir. Es ist ein bisschen so wie 3,3.
Ja, Abi-Note.
Ist ein bisschen so wie 3,3 Abi-Note. Man hat's irgendwie geschafft und hat auch irgendeine Form von Öffentlichkeit, aber irgendwie sagt man auch die ganze Zeit so innerlich, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, weil so richtig checken, wer ich bin, tut ihr gar nicht, weil sonst hätte ich ja auch gar kein 3,3, aka noch kein Cover.
Ja, stimmt, macht Sinn. Aber das ist nein, wirklich. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich damals bei der Hochzeit den Namen meines Ex-Mannes angenommen habe, ihn auch nach der Scheidung behalten habe. So, weil das ist nämlich das Geilste, beim Arzt anzurufen und zu sagen, entschuldigen Sie, ich habe Schorf am Ohr oder hinterm Ohr. Wie unangenehm ist das, wenn ich sage, hier ist übrigens Benny Bauerdick. So, und wenn ich jetzt einfach quasi mit meinem privaten Namen da anrufe, weiß kein Mensch, wer ich bin.
Super.
Weil meine Fresse natürlich auch keiner kennt. Im Gegensatz zu dir. Aber Vogue-Cover kommt. Ich glaube fest daran. Hast du denn noch andere Wünsche eigentlich?
Das war's eigentlich. Nein, natürlich habe ich noch mehr Wünsche. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle meine Wünsche, die ich gerade habe, stecken komplett in dieser Musikgeschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so viele Jahre es nicht getan habe, ärgert mich ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau richtig, dass ich es jetzt gerade mache mit all dem, was ich bin, mit all dem, was ich gerne sein möchte, mit all den Dingen, die ich nicht gerne sein möchte in der Öffentlichkeit. Das heißt, mit meinen 25 plus da jetzt so ranzugehen und auch die Kontrolle darüber zu haben, wie ich auch musikalisch gerne wirken möchte, ist, glaube ich, ein großes Privileg. Alle meine Wünsche sind tatsächlich darauf aus, dass dieser ganze Spaß und diese ganze Kreativität und alles, was ich gerade erleben darf, irgendwie nach außen schwappt und dass die Lieder irgendwie, die jetzt bald kommen werden, auf eine Art und Weise gefeiert werden. Ich will jetzt nicht sagen, die das, was ich mache, gerade lohnenswerter machen, weil es lohnt sich schon, allein weil ich einfach kreativ sein darf. Aber natürlich freut man sich auch, wenn diese Songs, wenn man sie veröffentlicht, auch bei den Leuten, die einen mögen, irgendwie auch was auslöst. Und dann freue ich mich darauf, dass ich, glaube ich, dass ich dann irgendwann genug Songs habe. Also, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ich nächstes Jahr Support Act bei jemandem sein darf, damit ich dann Ende des Jahres mein erstes 1-Stunden-Konzert nur mit meinen Songs machen kann. Aber so wie ich gerade am Rad drehe, wird das nächstes Jahr so passieren.
Hey, ja, da sind wir wieder beim Thema 3,3. Du musst dich auf die Hinterbeine setzen, so, wie die LehrerInnen früher gesagt haben, ne, damit das noch klappt. Ja. Und das ist genau das. Du gibst jetzt gerade Vollgas. Ja. Und das, aber es ist gut, ist doch gut zu wissen. Es ist gut, dass du deine Ziele kennst, Visionen hast und dann auch weißt, was du dafür tun musst.
Oh, ich sag dir noch was.
Ja.
2025.
25 in 2 Jahren. Mhm. Was passiert da?
Da werde ich mich beim ESC-Freundschaft bewerben.
Wirklich? Mhm.
Habe ich, glaube ich, so noch nicht öffentlich gesagt. Weil ich mache es nämlich strategisch. Weil ich möchte es mir nicht verschießen. Mhm. Weil es reicht ja schon, beim Vorentscheid zu sein. Mhm. Also wenn ich dann auch noch wirklich dann, ne? Das ist ja dann nicht mehr so richtig in meinen
Händen. Das will man aber eigentlich vielleicht auch gar nicht. Man will eigentlich nur beim Vorentscheid sein, oder?
Schon wollen. Ja. Aber mir wird das schon reichen. Das ist so wie nominiert für einen Preis zu sein.
Ja.
Du musst ihn dann nicht wirklich bekommen. Aber beim Vorentscheid für den ESC sein zu können, das ist schon für mich so ein Goal, wo ich denke, okay, da will ich auf jeden Fall hin. Aber ich würde es auf gar keinen Fall jetzt schon machen, sondern mir wirklich jetzt noch so dieses Jahr gönnen, musikalisch mich wirklich aufstellen und mir da auch so eine kleine Base aufbauen, damit die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass ich es zum Vorentscheid schaffe. Mhm. Und ich sag dir mal eins, ich werde einen Song rausknallen, da werden 5 Leute dran schreiben, der wird balladig anfangen und dann geht's natürlich relativ schnell dancey weiter. Ich werde alle Knöpfe drücken, aber auch, weil ich genau auf diese Songs stehe.
Du bist großer Whitney Houston-Fan, ne?
Ich bin großer Whitney Houston-Fan und da wird was passieren. Und da freue ich mich drauf.
Boah, und weißt du, was das Geile ist? Ich sehe dich halt voll mit so Bodennebel in einem Trickkleid, also in so einem Riesending auf dieser Bühne und dann...
Ja. Und dann schmeiß ich es weg.
Und ja, und dann ziehen, kommen da gut aussehende Menschen, die das, die Schleppe wegtragen.
Ja, dann Voggingtänzerinnen und dann geht's richtig auf und dann eine Lichtershow und hinten noch was und vorne was und alle sind einfach nur im Rausch. Und
klingt auch ein bisschen nach Berghain. Hinten was, vorne was, im Rausch sein.
Ja, genau, das kennen wir ja, ne? Das kennen wir ja. und pass auf, was ich auch machen werde, aber ich habe Angst, ich sag's einfach jetzt.
Ja.
Weißt du, was ich auch machen werde?
Ja, hau raus.
Ich werde in diesem Song im Refrain, werde ich 5 Sprachen singen.
Sprichst du 5 Sprachen tatsächlich?
Naja, so gut genug, dass man ein Wort sagen kann.
Okay.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du, Madonna hat das bei dem Song Sorry gemacht. Im Intro spricht sie, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Sprachen. Je suis désolé, sorry, encro, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagt sie halt ganz oft sorry. Mhm. Und so ein Element werde ich auch haben, weil ich bin eine kleine Punktesau. Mhm. Weil ich will natürlich, dass jedes Land sich in meinem Song auch, ne? Gesehen fühlt.
Dass es dann am Ende eben heißt Germany 12 points. Mm-hmm.
Und ich finde es aber auch geil, weil das ist ja auch der ESC. Weißt du, was ich meine? Beim ESC geht es ja auch darum, so etwas Verbindendes zu machen und Sprachen damit aufzunehmen. Finde ich, glaube ich, ziemlich clever.
Hoffentlich hört das jetzt keiner und klaut dir diese Idee.
Am Ende ist es halt eine geklaute Idee, ne?
Stimmt.
Muss dann jede Copycat wissen, ob man das möchte. Versucht's mal, Leute. Bonne Chance.
Ja, ich glaube, dich will man wirklich, also dich will man gerne als Freund haben, aber nicht als Feind. Ey, Tarek, ich wünsche dir alles Gute für die Musik.
Dankeschön.
Für den ESC.
Dankeschön.
Für alles andere, was da noch kommt. Fürs ewig 25 bleiben.
Das werde ich allerdings.
Für das Vogue-Cover.
Oh ja.
Und es war fantastisch, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.